danke für die Einführung und die Einladung. Ich muss mich direkt im Vorfeld schon mal entschuldigen. Alle waren so pünktlich. Ich fürchte, ich werde nicht drum rumkommen, ein bisschen zu überziehen, weil ich auch eine andere Zeitvorgabe von einer halben Stunde im Kopf hatte. Ich versuche aber so viel wie möglich zu überspringen oder mich kurz zu fassen. Sie sehen auch, dass ich meinen Titel ein bisschen geändert habe im Vergleich zum Programm, weil mir einfach Aphorien der Kreativitätskritik beim Schreiben doch ein bisschen zu vollmundig erschienen. Und dann bin ich sehr bescheidener, als das wirkt. Also, dass Kreativität in aktuellen Subjektivierungsprozessen eine prominente Funktion als Imperativ, Anrufung oder gouvernementales Strategien spielt, lässt sich an Lifestyle-Magazinen in besonderem Maße ablesen. Solche Magazine haben seit ca. 10 Jahren Konjunktur. Vielleicht fällt die Aufschwung nicht zufällig mit der Finanzkrise seit 2008 zusammen. Er erreicht aktuell meines Erachtens auch einen Höhepunkt. Das heißt, es gibt im Moment eine Vielzahl von Neuerscheinungen. Auch große Konzerne haben mittlerweile Lifestyle-Sparten, Line-Extensions oder ähnliches eingerichtet. Wochenmagazine wie die FAZ, Wochenzeitungen wie die FAZ geben mittlerweile vierteljährliche Magazine heraus. Und das Thema Lifestyle dringt auch thematisch in andere Special- und General-Interest-Magazine. Dass jetzt ausgerechnet über Lifestyle-Magazine wie Flow, Slow, Kinfolk, The Weekender, Oak, Nido, Lillenor, ach, das wollte ich eigentlich alles gar nicht so einzeln haben, egal. Also, dass ausgerechnet über solche Magazine ein Anrufungsverhältnis installiert wird, ist eigentlich nur folgerichtig, wenn man mit Jürgen Link davon ausgeht, dass sie als Teil des Interdiskurses Spezialwissen partiell reintegrieren und zur subjektiven Applikation bereitstellen. Oder mit Foucault gesprochen, Lifestyle-Magazine sind praktische Texte. Zitat, Operatoren, die selbst Objekte von Praktik sind, sofern sie geschrieben wurden, um gelesen, gelernt, durchdacht, verwendet, erprobt zu werden und sofern sie letzten Endes das Rüstzeug des täglichen Verhaltens bilden sollen und somit eben dazu beitragen, Subjekte mit einem spezifischen Selbstverhältnis hervorzubringen. Aktuell also werden die Individuen durch solche operativen Magazine dazu angehalten, sich als Subjekte einer spezifischen Kreativität anzuerkennen. Ebenso lässt sich an den Zeitschriften ablesen, dass dieser Kreativitätsimperativ an einen bestimmten Kontext gekoppelt ist, der jetzt auch schon häufig genannt wurde, nämlich die wiederum mit Link gesprochen transversale, also strataübergreifende Prekarisierung der Arbeitswelt. In den folgenden Bemerkungen möchte ich diese Kopplung erstens kurz skizzieren und zweitens durch die Konzentration auf Reproduktions- bzw. Fürsorgearbeit nicht nur das Kreativitätsdispositiv selbst, sondern auch seine sozialwissenschaftliche Kritik hinterfragen. Während Boltanski-Ciapello grob gesagt die Wirkungslosigkeit bzw. kapitalistische Vereinnahmung der Künstlerkritik konstatieren, läuft bei mir also immer die Frage nach der Wirkungslosigkeit der Kritik am Kreativitätsparadigma mit. Dieser Eindruck der Wirkungslosigkeit ergibt sich zumindest, wenn man aktuelle kreativitätseuphorische Veröffentlichungen wie das Handbuch Design Thinking aus dem FAZ Verlag oder Business Ratgeber für Designer liest. Dieses Design-Thinking-Handbuch beispielsweise beruft sich umstandslos auf Andreas Reckwitz' Studie und appliziert seine Theoreme auf die eigene Praxis. Der Ratgeber Erfolgreich als Designer, ein anderes Beispiel, zitiert ausführlich aus Bröcklings unternehmerisches Selbst und begreift sich als Antwort auf die kritisch diagnostizierten sozioökonomischen Mechanismen. Lifestyle oder Lebenskunst, wie es in den angeführten Magazinen teils explizit heißt, bedeutet zunächst die Gestaltung des Alltags, wie sich an den wiederkehrenden Rubriken Kochen, Ernährung, Wohnen, Reisen, Mode und Konsum, Freizeitaktivitäten und Beruf ablesen lässt. Innerhalb dieses Komplexes, der den Rahmen dessen absteckt, was als Leben der Lebenskunst firmiert, präsentieren die Magazine mehr oder weniger explizit konkrete Praktiken zur Selbstbearbeitung. Über zum Beispiel Darstellungen oder Features über sogenannte inspirierende kreative Persönlichkeiten, Experteninterviews, Persönlichkeitstests, aber auch ganz konkrete Anleitungen und Tipps. Diese Praktiken wiederum werden dann auch sehr explizit und programmatisch häufig im Editorial an die gegenwärtige postfordistische Umstrukturierung der Arbeits- und Lebenswelt gekoppelt. Diese Kopplung bringt die subjekttechnologischen Praktiken als Remedium von Sozialpathologien wie Depression und Burnout, die mit dieser Prekarisierung einhergehen, in Stellung. Vereinfacht gesagt, lassen sich mindestens 2 Klassen von Selbstpraktiken unterscheiden, nämlich Aktivierungs- und Rekreationspraktiken. Hier spielen Praktiken, die mit Kreativität operieren oder auf Kreativität zielen, eine wesentliche Rolle. Insgesamt zielen sie jeweils auf die Wiederherstellung eines gefährdeten homöostatischen inneren Gleichgewichts, Also durch Stressreduktion mittels Entspannung sowie Alltags- und Zeitmanagement. Aktivierung und Rekreation verschränken sich außerdem funktional, wenn immer wieder hervorgehoben wird, dass kreative und Do-it-yourself-Praktiken die sinnliche Wahrnehmung, also die Aisthesis, stimulieren und so der Alltagsgefahr von Abstumpfung und Antriebslosigkeit entgegenwirken. Nicht zuletzt die oft sehr elaborierte, ästhetisierte und aufwendige visuelle und materielle Gestaltung der Magazine spielt hier eine wichtige Rolle, insofern sie eine spezifische Wahrnehmungsweise eigentlich performativ ins Bild setzt. Man könnte hier einen resümierenden Schlussstrich ziehen und zutreffend schließen, dass die Selbstpraktiken allesamt auf Employability zielen, auf gouvernementale Strategien zur Reproduktion der Arbeitskraft, auf selbstoptimierende Investitionen ins Humankapital des unternehmerischen Selbst, auf Renormalisierung des von Sozialpathologien wie Burnout bedrohten Subjekts. Dieser Befund scheint sich auch nochmal zu bestätigen, wenn man das Subgenre des Familien-Lifestyle-Magazins fokussiert. Ich stütze mich jetzt hier vorrangig auf die Nido, die vielleicht einige Eltern unter uns kennen, ein auflagenstarkes Magazin vom Stern oder die konsumistische orientierte Lillenor. Dieser Fokus auf Fürsorgearbeit bietet sich umso mehr an, als der Zusammenhang zwischen Subjekttechnologien und postfordistischer Prekarisierung für Eltern in besonderem Maße gilt. Und ich spreche jetzt immer von Eltern in dem Bewusstsein, dass eigentlich von erziehenden Fürsorgearbeit, Carework, die Rede sein müsste. Die Magazine rekurrieren jedoch selbst auf das Modell der Kleinfamilie, worauf ich noch zu sprechen komme. Die Wirtschaftswoche konstatiert 2012 im Anschluss an Wolfgang Streeck, es gebe einen, Zitat, positiven Rückkopplungseffekt zwischen immer flexibleren Arbeitsmärkten und immer flexibleren Familienverhältnissen. Ebenso gut kann man jedoch eine wechselseitige Verstärkung arbeitsökonomischer und familiärer Prekarisierung konstatieren, wie es im mediopolitischen Interdiskurs ja auch unter dem Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Karriere getan wird. Also Familien sind von Prekarisierung als Kehrseite der Flexibilisierung gewissermaßen zweifach betroffen, insbesondere wenn beide Elternteile erwerbstätig sind. Diskontinuität, Zeitweiligkeit, die Auflösung der Grenze zwischen Freizeit und Arbeit von Seiten der Produktionsverhältnisse können in potenzierende Friktion mit dem familiären Gefüge, also der Reproduktionsarbeit, treten. Um im Wettbewerb des Humankapitals mitzuhalten, sind Eltern so einerseits zu noch intensiverer Selbstbearbeitung und Selbstoptimierung genötigt. Andererseits könnte man vermuten, dass die Subjektivierung arbeitender Eltern politisches oder kritisches Potenzial bereitstellt, wie dies beispielsweise Susanne Heinrich in Futur 2, dem seit Juni 2017 erscheinenden Taz-Magazin, fordert. Sie schreibt, als Mutter bin ich in der Arbeitswelt eine Gefahr für reibungslose Abläufe. Ich funktioniere nicht mehr. Darin steckt transformatorisches Potenzial. Auch in der Nido wird solche spezifisch reproduktive Prekarität mit Praktiken des Selbst in Kopplung gebracht. Von der ersten Ausgabe an positioniert sich Nido explizit oder zeichnet sich explizit als Eltern statt kindzentriert und richtet sich an arbeitende Eltern bzw. ihre Work-Life-Balance. Also hier, ich will wieder arbeiten, das Titelthema der ersten Ausgabe, deren Editorial moderne Eltern anspricht und ihnen Lebensplanungshilfe und neue Perspektiven verheißt. Zu diesen Lebensplanungshilfen und anderen Perspektiven gehören eben immer auch Do-it-yourself-Tipps, Bastel-, Einrichtungs- und sonstige Kreativitätspraktiken, sowie vor allem aber die kreative im Sinne von innovativer, flexibler, individualisierter und problemlösungsorientierter Lebensgestaltung. Handelt es sich also lediglich um eine weitere Facette der gouvernementalen Indienstnahme des womöglich nur vermeintlich kritischen Potenzials von Kreativität? Ich würde sagen, dass das nicht falsch ist, aber es einiger Nuancierung bedarf, um herauszuarbeiten, warum weder das kreative Subjekt noch das Creative Parenting noch die Kritik am neoliberal-unternehmerischen Kreativitätsbegriff oder eine bestimmte Spielart der Kritik politisches Potenzial im Sinne Rancières entfalten, also keinen Dissens eröffnen, der, Zitat, Subjektivierungsform erfindet und Situationen erprobt, die die fortlaufende Privatisierung des öffentlichen Lebens stören. Eine ähnliche Kritik der Kritik präsentiert zum Beispiel Alexander Preisinger in seiner narratologisch-diskursanalytischen Untersuchung. Der konstatiert eben eine diskursübergreifende Musterhaftigkeit kapitalismuskritischen Schreibens der 2000er Jahre und spricht diesbezüglich von einer evidenzerzeugenden kapitalistisch-kritischen Formation, kapitalismuskritischen Formation, der ein tendenziell lineares, komplexitätsreduzierendes, interaktionistisches Schema beziehungsweise eine mittlere Geschichte zugrunde liege, der zufolge vormals nicht ökonomische Gegenstände, Sachverhalte, Praktiken neoliberalisiert werden, und zwar durch Privatisierung, Deregulierung, Staatsreduzierung sowie durch einen neoliberalen Kontrakt, der sozusagen kapitalismusseitig nicht eingehalten wird, also dessen Verheißungen dem sich anpassenden Subjekt verwehrt werden und den die Kritik dementsprechend entlarvt, also bloßstellt nach dem Motto, X ist nur vermeintlich X, in Wahrheit handelt es sich um nichts weiter als neoliberale Ökonomisierung. In Bezug auf Kreativität lautet diese mittlere Geschichte dann irgendwie so, man verspricht uns, und zwar in Anlehnung an die 68er, den Künstler, in Wahrheit bekommen wir nur das unternehmerische Selbst und seine Sozialpathologien. Gegen die Eindimensionalität dieser Kritik spricht bereits die Tatsache, dass sie in die Magazine und den Lifestyle-Diskurs selbst Eingang findet. Das heißt, die Magazine positionieren sich zu dieser Kritik mit normalistischen Strategien, indem die kreativen Selbstpraktiken als Angebote und Inspiration statt imperativischer Normen präsentiert werden. Vor allem wird immer wieder aufgegriffen, dass Kreativität, Achtsamkeit, Selbstmanagement ihrerseits wieder pathologische Gefahren werden und demnach eines gesunden Maßes bedürfen. Dem der Arbeitswelt entstammenden Leistungszeit- und Optimierungsdruck, den Imperativen zur kreativen Selbsterfindung, gelte es sich unbedingt zu entziehen. Man soll stattdessen die eigenen Unzulänglichkeiten, Schwächen und Widersprüchlichkeiten zu akzeptieren. Ich würde eben sagen, dass in diesem Impuls Kreativitätsdispositiv und seine Kritiker konvergieren. Man liest das zum Beispiel bei einigen Passagen in diesem bereits mehrfach erwähnten Menke-Band, etwa bei Diderichs. Statt also dieser zugegebenermaßen grob skizzierten kritischen Formation nur eine weitere Analyse hinzuzufügen, würde ich vorschlagen, das aktuelle kreative Selbstverhältnis in nochmal in engerem Anschluss an Foucaults Begriffe, nämlich als Problematisierung zu untersuchen, wie er ihn in Der Wille zum Wissen 2 entfaltet. Da steht für Foucault die Frage im Zentrum, Zitat, wie sich in den modernen abendländischen Gesellschaften eine Erfahrung konstituiert hat, die die Individuen dazu brachte, sich als Subjekte einer Sexualität anzuerkennen. Die Geschichte dieser Erfahrung, so führt er aus, vollzieht sich als Problematisierung. Das heißt, als problematisch werden von Praktiken und ihrer wissens- bzw. diskursbasierten Reformierung. Also Erfahrung und Problematisierung konstituieren in diesem Wechselspiel die Genealogie von Selbstverhältnissen. Analog halte ich es für sinnvoll, Kreativität als Erfahrungsmodus und als Problematisierungsfeld zu untersuchen, was erfordert und ermöglicht die von Foucault herausgestellten 4 Aspekte eines Selbstverhältnisses und ihre je unterschiedliche Diskursivierung zu untersuchen. Also, die Teleologie eines bestimmten Selbstverhältnisses, seine Ontologie, also was ist jeweils die Substanz oder der Teil des Selbst, den es in Praktiken zu bearbeiten gilt, seine Deontologie, das ist die Frage nach dem Unterwerfungstyp oder Modus, womit auf die Frage geantwortet wird, in wessen Namen, mit welchem Kalkül, gemäß welchem Prinzip die Selbstbearbeitung erfolgt. Und viertens die Askese, also die konkrete Arbeit, die das Subjekt an sich selbst vornehmen muss und die einer bestimmten Haltung sich selbst gegenüber folgt. Hinzufügen würde ich in politisierender Perspektive die Frage nach den implizierten Assoziationen, also Form kollektiver Zusammenschlüsse. Man könnte das in puncto Kreativität eigentlich schön differenzieren in so tabellenförmig. Das mache ich jetzt nicht. Aus Zeitgründen geht das nicht. Aber es soll vor allem erstmal deutlich werden, dass das unternehmerische Selbst in dieser Perspektive Telos nur einer, nämlich der ökonomischen Linie innerhalb des Problematisierungsfeldes Kreativität ist. Andere Linien aus anderen Wissensbereichen wie der Psychologie implizieren andere Teloi, sodass sich Überdetermination und Friktion ergeben, aber auch Kopplung dieser unterschiedlichen Problematisierungslinien. All diese Linien finden sich auch in den Magazinen und bilden da das Problematisierungsfeld Kreatives selbst. Die laufen teils parallel, überlagern sich, stehen irgendwie in Friktion ineinander oder zueinander oder werden auch kombiniert. Die Kritik am Kreativitätsdispositiv wird dabei selbst zum Teilmechanismus seiner Hervorbringung, insofern sie Teil des allgemeinen Willens zum Wissen ist und, wie anfangs belegt, pragmatisch aufgegriffen wird. Und gerade durch diese vieldimensionale Problematisierung wird Kreativität als aktuelle Erfahrung konstituiert und zum Objekt der Sorge gemacht. In ihren Reaktionen aufeinander üben die unterschiedlichen Linien aus Wissensbereichen, Machttypen, Subjektivierungsformen meines Erachtens außerdem reterritorialisierende Wirkung auf mögliche Flucht- und Widerstandslinien aus. Am Beispiel von Nino und Lillenor werde ich jetzt einzelne Problematisierungsaspekte herausgreifen, die meines Erachtens im Rahmen der neoliberalismuskritischen mittleren Geschichte in ihrer Spezifik vernachlässigt werden. Zunächst ist die Nino thematisch zwar relativ dominant darauf ausgerichtet, Kreativität als Lösungsstrategie bei der Vereinbarung von flexibilisierter Arbeit und Kindern bzw. staatlichen Rahmen der Kinderbetreuung darzustellen. Kreativität bedeutet da durchaus das Vermögen des unternehmerischen Selbst, Employability und Humankapital zu erhalten und ist somit die dem Zustand der Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeit und Leben entsprechende Kompetenz. Dasselbe Vermögen wird jedoch ab- und angerufen, um sich dem Leistungsdruck in der Wettbewerbsgesellschaft zu entziehen. Wir sehen hier zum Beispiel keinen euphorischen unternehmerischen Vater, der spielerisch und mühelos Kinderbetreuung und Arbeit jongliert, sondern ein prekarisiertes Subjekt, das durch die Doppelbelastung von Pathologisierung, sprich Stress, bedroht ist, wie der Gesichtsausdruck indiziert. Diese Bedrohung, die im Übrigen auch als Gefahr für die kindliche Psyche dargestellt wird, ruft die Nido in regelmäßigen Abständen auf. Also Titel wie Müde in Vollzeit, Wir arbeiten zu viel, So wollen wir arbeiten, da werden einerseits Forderungen an Politik gestellt, vor allem aber, also die Nido gibt an anderer Stelle irgendwie Tipps für, das ist da in der Mitte, weniger Arbeit und mehr Leben, die irgendwie Freiräume sozusagen, sich, also man soll durch clever kreative Organisation Freiräume für Familienzeit schaffen und sich der Anrufung als unternehmerisches Selbst entziehen. Diese Freiräume können oder sollen dann dominant mit kreativen Tätigkeiten gefüllt werden, aber auch mit funktionalem Nichtstun oder anderen entspannenden Praktiken. Insgesamt gilt es, das Verhältnis von Arbeit und Leben kreativ jenseits vorgegebener Schemata zu gestalten, um Rückzugsräume jenseits permanenter Erreichbarkeit zu schaffen. Einem solchen Kreativitätsverständnis steht meines Erachtens die Subjektivierung des Designers näher als die des Künstlergenies, da hier Gegebenes oder Gegebenheiten im Hinblick auf ihren Gebrauchswert gestaltet werden. Soweit ich sehe, gibt es aktuell mindestens zwei Versionen, den Designer als Telos eines Selbstverhältnisses zu denken. Zum einen profiliert derzeit der Begriff Design Thinking, schon erwähnt, im August 2017 etwa von Dirk Becker in der FAZ als neues Leitprinzip für Wissenschaft und Bildung eingefordert. Es gibt Workshops und Studiengänge mit dem Namen, zum Beispiel in Potsdam und München, wo jeweils explizit die Arbeitsweise des Designers als Leitmodell für Innovation beansprucht wird. Hier geht es ganz im Bröcklings Sinne um Regierung von Kreativität, allerdings durchaus in Absetzbewegung von sogenannten klassischen Innovations- und Managementmodellen, was hier vor allen Dingen an dem Stichwort Empathie deutlich wird. Kennzeichnend für Design Thinking sind laut dem Handbuch komplexe und diffuse Probleme als Ausgangslage, denen nicht mit Standardprogrammen begegnet werden kann, sondern denen man experimentell, nutzer- und kundenorientiert eben empathisch, im interdisziplinären Team, schnelle Entwicklung von Prototypen, hohe Fehlertoleranz und Feedbackschleifen begegnet wird. In einer anders gelagerten Version des Designbegriffs erhält der Gebrauchswert des gestaltenden Tuns sein Telos, sein normatives Telos im guten Leben, das eine anthropologisierende Entgrenzung des Designsbegriffs impliziert, wie zum Beispiel diese von Borries Veröffentlichung belegt, der Design als menschliches Alleinstellungsmerkmal fasst. Aber auch die zunehmende Anzahl von Tagungen zum Thema weltveränderndes oder Social Design. Der Designer wird so zum Subjektmodell für den weltverbessernden Kreativen und das gute Leben. Dieser gestaltende Weltveränderungsimpuls koppelt sich in den Magazinen jedoch wiederum eng mit einem psychologischen Kreativitätsverständnis, in dem dann das Wohlbefinden und die innere Balance diejenigen Kategorien darstellen, an der sich die kreative Lebensgestaltung ausrichtet. Weltveränderung erhält dadurch ausgesprochen privatistische Konturen. Nicht zuletzt zeigt sich dieser designorientierte Gestaltungsimpuls an der Dominanz von Tipps und Anreizen zur Einrichtung der Wohnung oder eine monatliche Rubrik in der Nido, die auch mittlerweile jeweils eine Seite hat, wo man explizit irgendwie erfährt, wo man am besten Produkte kaufen kann, welche Produkte man am besten kaufen kann, damit die eigene Wohnung auch so aussieht. Oder eben in Modestrecken und Produkthinweisen. Gestaltet wird dabei nicht zuletzt die eigene Wahrnehmung bzw. Ästhesis. Auch hier kommt der visuellen und materialen Gestaltung der Hefte große Bedeutung zu. Lebensqualität erlangen heißt, den Blick auf Details und die Schönheit des Alltags zu richten. Dieser ist in den Technobildern der Magazine ein höchst ästhetisierter und infiziert einen ausgeprägten Verschönerungswillen. Das Leben wird in den Bildern sozusagen zum Stillleben. Die pragmatische, kreative Bewältigung des Alltagslebens koppelt sich aber auch an die Problematisierungslinie der Digitalisierung bzw. Cybertechnologie und an die Leitfigur des Hackers oder Entwicklers. Ersichtlich wird dieser Anschluss zum einen an den trans- und crossmedialen Bezügen der Magazine, die in der Regel ein erweitertes Webseitenangebot haben und immer wieder Hinweise auf Blogs, Websites oder Apps geben. An Informatik, Diskurs und Cybertechnologie schließt zum anderen das visuelle Design der Journalzeiten an, deren Layout das aktuelle ästhetisch-technische Paradigma des Grid-Based Webdesign zitiert. Also dass das Gestaltungsraster sozusagen wahrnehmbar gemacht wird. Und so auf mediale Transgression und schnelle, einfache Erfassung der Inhalte durch den Nutzer zielt. Besonders deutlich wird dies an der Rubrik Wissenswert, gut zu wissen, schön zu wissen, die in jeder Ausgabe der Nido kleine Produkt- oder Verhaltenshinweise, kleine Wissenspartikel mit dem Anspruch des Nützlichen oder Erstaunlichen und Amüsanten versammelt. Aufschlussreich ist hier vor allem der Hinweis Aufkleber und Appetit, der eine Studie anführt, der zufolge Kinder, wenn man sie mit Aufklebern belohnt, wenn sie eine bestimmte Gemüsesorte essen, nach ein paar Monaten von alleine dann mehr davon nehmen. Nido fasst zusammen, erst Trickkiste, dann Gemüsekiste. Das ist eigentlich schön formuliert, denn der Trick ist ein äußerst treffender Begriff für einen kreativen Handlungsmodus in Sachen Lebensgestaltung im Allgemeinen und Erziehung im Besonderen, der mit dem aktuellen, der Entwicklerszene entstandenen Begriff des Lifehacks konvergiert. Geprägt und verbreitet wurde der Begriff Lifehack durch den, der hat übrigens auch schon einen Wikipedia-Eintrag, durch den Entwickler Danny O'Brien, der in einer qualitativen Untersuchung die private Programmiertätigkeit von besonders erfolgreichen Softwareentwicklern untersucht hat, die, um ihr alltägliches Arbeitsaufkommen zu bewältigen, Mini-Programme schreiben, um innerhalb von größeren Systemen individuelle Optimierungen oder sogenannte also Shortcuts, Abkürzungen einzufügen. O'Brien nennt diese tricksende Praxis Lifehack und begreift sie als Modell und Chance für die aktuelle westlich-kapitalistische Lebensform. Ich zitiere aus einem Interview mit ihm. For most people, geeks or not, modern life is just this incredibly complex problem and amenable to no good obvious solution. But we can pack around the edges of it. We can make little shortcuts. So the idea of lifehack is just really appealing because it's an expression of this huge hope that you can actually hack life in this way, that you might make it a bit more bearable without having to swallow or understand the whole thing. Programmatisch für den Lifehack und ebenso für eine spezifische Spielart kreativen Erziehens ist demnach die hinnehmende Akzeptanz komplexer, ja undurchschaubarer Systeme, die nur mehr durch mikrologische, lokale, nicht systematische Eingriffe verändert werden können. Dies jedoch in einer Weise, die dem Einzelnen dann spürbare Erleichterung verschafft. Es gibt mittlerweile Websites wie EasyHack, die solche Tipps irgendwie für die divergentesten Bereiche des Alltags sammeln. Es geht von Tipps wie der Deckel am besten auf dem Topf bleibt, wenn man Essen transportieren muss, bis Tipps zum Weihnachtsbaum schmücken. Okay. Und das Gleiche gibt es dann eben nochmal für den Lifehack beim Parenting. Also ja, nutz ein Seil, um dein Kind anzuschwingen, wenn man ein Bier trinkt oder sowas, um Eistropfen zu verhindern. Dann gibt es aber eben auch noch, also man findet diesen Trickmodus auch in sozusagen ernsteren Erziehungsratgebern, die einem dazu raten, man sollte versuchen, sein Kind zu überlisten, um dadurch irgendwie auch sich selbst weniger aufzuregen und so weiter. Es gibt aber auch nochmal andere Modelle, die an das Kind als teleologisches Modell anschließen. Das ist auch der ursprüngliche Herkunftspunkt des Creative Parenting-Konzept von dem amerikanischen Kinderarzt William Sears, der intuitionsgeleitete, situative Ad-hoc statt rationalisierter Erziehung lehrt, der auch wieder an Bestseller aus der Stillbewegung anschließt. Das heißt, da liegt so eine biologistisch-essentialistische Konzeption der Mutter-Kind-Beziehung zugrunde und eine anthropologisierende Konzeption von Kreativität als intuitiv-affektives Handeln. Einfach nur ein paar Eindrücke von dieser Idealisierung des Kindes und seiner Wahrnehmung. Also auch der ganze romantische Diskurs wäre hier wahrscheinlich nochmal anzuführen. Solche hartnäckigen essentialistischen und organizistischen Residuen prägen auch die Assoziationsmodelle, die Nido präsentiert, visuell und textuell. Die bürgerliche Kleinfamilie als natürlicher Zusammenschluss ist omnipräsent, wird auf jedem Cover präsentiert und auch eben in der die Zeitschrift jeweils eröffnenden Rubrik Ihr seid Nido, wo jeweils 4 Familien die 5 immer gleichen Fragen beantworten. Vater, Mutter, 2 bis 3 Kinder, die normale Kleinfamilie. Das Höchste an mögliche Abweichung oder Hybridität sind gelegentlich auftauchende Alleinerziehende oder Patchwork-Familien. Also Organizität und familiäre Konnotate, auch wenn es nicht um Familien geht. Dieselbe Homogenität ist auch bei der Bildgestaltung der Zeitschrift in puncto Race and Class zu konstatieren. Alle abgebildeten Personen entstammen der weißen Mehrheitsgesellschaft, der Mittelschicht, häufig in der Kreativwirtschaft angesiedelt. Und um also zum Schluss zu kommen, ich wollte einfach vorhin darauf aufmerksam machen, dass Kreativität vertikal stratifiziert ist und dass diese Machtachse meines Erachtens unbedingt mitbedacht werden muss, wenn es um das Verhältnis von Kreativität, transversaler Prekarisierung und das kritische Potenzial von Kreativität geht. Also es reicht nicht zu sagen, wir haben strataübergreifende Prekarisierung. Ich glaube auch, dass der Fokus auf diese Pathologisierungsphänomene ein Problem ist, was zum Beispiel bei Theoretikern wie Hartmut Rosa dazu führt, dass er irgendwie von einem spätmodernen totalitären Steigerungsregime spricht, das mit politischen Diktaturen vergleicht und sagt, er glaubt also, dass wir hier viel öfter schweißgebadet und mit existenzieller Angst aufwachen als in Diktaturen. Also ich glaube, dass diesen Effekt hat, uns geht es eigentlich noch viel schlechter. Sodass ich unterm Strich sagen würde, dass in den Lifestyle-Magazinen und teils auch in einer bestimmten Spielart der Kritik man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass hier Nabelschau der Privilegierten betrieben wird und Kreativität nur dort eine privilegierte Ressource des trickreichen Überlebens ist, allerdings in ziemlich starren Rahmen, wenn man den Familialismus und die Genderisierung des Kreativitätsdispositivs sich anschaut. Also man könnte sich zum Beispiel fragen, und ich schließe mit diesen plakativen Fragen, was sind die Lifehacks des abgehängten Prekariats, sofern es sie gibt? Wie verhält sich es eigentlich mit kreativer Vereinbarung von Leben und Arbeitslosigkeit statt Arbeit? Also ich glaube, die Overemployed prekären werden überbetont. Wie arbeiten eigentlich Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen an der Stimulierung ihrer ästhetischen Wahrnehmung und ihrem Stress? Auf welchen Mutterinstinkt verlassen sich LGBT-Eltern? Das sind so Fragen, die ich glaube, die in der Analyse von Regierungsprogrammen wie bei Bröckling ein bisschen zu kurz kommen. Danke für die Geduld. Thank you.